Hi, ich freue mich, euch hier beim Games & Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Das ist ein Podcast vom Medienzentrum Parabol in Nürnberg. Ihr bekommt hier täglich taufrisch zum Games & Festival eine Podcast-Folge von uns zu hören. Aber auch danach widmen wir uns noch regelmäßig verschiedenen Themen aus der Welt des Gamings. Ich bin übrigens die Melina und komme mit einigen Wissenslücken rund um das Thema Gaming daher. Dafür weiß der Veit vom Medienzentrum Parabol in Nürnberg mehr. Hallo Veit.
Hallo Melina.
In den letzten Folgen konnten der Veit und der Sebastian mir schon einen Einblick in die Kunst und die Kultur des Gamings liefern. Das hat mir gezeigt, dass das Gamen mit vielen anderen Kulturkünsten verschmilzt. Aber das war noch lange nicht alles. Das Games End zeigt, dass die Gaming-Welt noch sehr viel mehr zu bieten hat. Gaming-Kultur ist ja mehr als nur Spielen. Was gehört denn alles noch dazu?
Naja, im Prinzip hat alles mögliche Schnittstellen zum Spiel. Ganz offensichtlich ist es bei den Cosplayern so, also für die, die nicht wissen, was Cosplay ist. Im Prinzip sind es Kostüme bzw. Rollen, die geschaffen werden von CosplayerInnen. Wenn jetzt eine CosplayerIn, ein Cosplayer, die sich eine bestimmte Rolle ausgesucht hat, dann wird dazu ein Kostüm produziert von der Person meistens selber. Manchmal werden sie auch gekauft. Und da gehört natürlich dann auch dazu, dass man sich entsprechend in diesem Kostüm verkleidet und auch in diese Rolle schlüpft. Das heißt, man sucht sich aus einem Computerspiel irgendeine bestimmte Person aus, irgendeinen bestimmten Charakter, versucht den sozusagen nachzubauen. Das ist sowohl Kostüm als auch Handlungsweisen, als auch wie die Personen sprechen möglicherweise. Das wird alles möglichst detailgetreu kopiert sozusagen und dann gibt es da auch Wettbewerbe zu, wo sich dann CosplayerInnen zu anmelden und versuchen, sich mit ihrem Cosplay gegen andere Cosplays sozusagen durchzusetzen und zu schauen, wer denn das Beste hat. Das wird dann immer von irgendwelchen Jurys oder vom Publikum bewertet und man schaut am Ende, wer die höchste Wertung hat. Das ist das Cosplay, das ist das Offensichtlichste. Ja. Und dann gibt es natürlich noch andere Spiele, haben was mit Musik zu tun. Das heißt, es gibt Musik in Spielen, es gibt Musik über Spiele. Spiele haben was mit Theater natürlich zu tun. Es gibt Theater, das sich mit Spielethemen beschäftigt. Aber es gibt natürlich auch Spiele, die Theaterstücke, klassische Theaterstücke aufgreifen und dort irgendwie nochmal neu entwickeln. Vielleicht auch dem Ganzen eine neue interaktive Ebene eben geben, die ein Theaterstück so vielleicht nicht hätte. Ansonsten gibt es natürlich noch alles mögliche andere in der Gesellschaft. Ja. Wir haben jetzt noch gesagt, zum Spiel gehört dazu die Entwicklung vom Spiel selber natürlich, was man normalerweise gar nicht so mitkriegt. Also genau, was hat man sonst noch? Games and Sound natürlich im Allgemeinen. Man hat ja nicht nur Musik als ein Soundelement, sondern man hat auch noch Töne, das heißt SFX oder sonst was. Da gibt es dann Soundartists, die sich mit einem Spiel beschäftigen und schön viele kleine Geräusche einfach auch entwickeln für ein Spiel. Und ein Spiel ohne Sound ist einfach, es kommt total leer daher. Also wenn man jetzt irgendwie ein kleines Spiel selber macht, so wie unsere Game Jammer das am letzten Sonntag gemacht haben, dann macht es einen Riesenunterschied, ob das jetzt einfach nur ein stilles Spiel ist, was nebenher läuft oder ob da noch minimal Sound dazu gebaut wird. Also wer da nochmal reinschauen will in das Video on Demand vom Sonntag, da hat der Sebastian auch nochmal so ein paar kleine Audio-Tools erklärt, die man online einfach nutzen kann, die man auch kostenlos nutzen kann und wie man damit ganz, ganz schnell irgendwie Musik machen kann. Naja, das waren jetzt Beispiele für so allgemeine Sachen, die was mit Games zu tun hatten, aber wir haben uns natürlich auch überlegt, was könnte man so an Inhalten für ein Festival sozusagen finden und was könnte man da als Programm unter Kategorien, als dieses Games End irgendwie nennen. Und da hatten wir dann so Sachen wie Games and Events, wozu wir morgen dann nochmal einen extra Programmpunkt haben. Wir haben Games and Photography. Wir haben Games and Science, also die Wissenschaft. Games and Stadtraum haben wir uns überlegt. Ist auch ein schöner Begriff, weil wir ja mit dem Quartier U1 auch im Stadtraum selber kleinere Spielangebote haben. Und ganz allgemein Games and Talks war auch noch so ein Thema, wo man einfach sagt, egal was man jetzt redet, wäre ja eigentlich auch möglich, das als Games and Talks zu verpacken.
Das ist ja schon ein wenig anders als bei Brettspielen. Wer zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht mag, der spielt das hin und wieder, aber verkleidet sich ja nicht, wie es jetzt beim Cosplay der Fall ist. Der verkleidet sich nicht als Würfel oder als Spielmännchen. Warum ist das bei digitalen Spielen so anders?
Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ja, also ich glaube, es gibt bestimmt auch Cosplayerinnen, die brettspielbegeistert sind und auch möglicherweise sich von Brettspielen inspirieren lassen für ein Cosplay. Ursprünglich kam diese Cosplay-Szene auch mit aus der Manga- und Anime-Szene. Und die Manga-Szene selber ist natürlich auch eine, die ja analog auf dem Papier irgendwie stattfindet, erstmal. Und Zeichnungen gibt es bei Spielen natürlich auch. Also gerade wenn man irgendwie an Kartenspiele oder sonst was denkt, sind da ja auch immer schöne Figuren gezeichnet. Und wenn man denn schöne Charaktere hat in einem Spiel, dann kann man die im Prinzip auch umsetzen. Jetzt gibt es bei ganz vielen von diesen klassischen Spielen natürlich keine Standardcharaktere. Also wenn man jetzt an Schach denkt oder sowas, ja, als eine Königin, ein König kann man sich schon verkleiden zu Fasching oder sowas. Ja, aber so ein richtiges intensives Cosplay kann man da nicht machen, weil man eben nicht die eine Königin, den einen König irgendwie hatte in einem Spiel. Das gibt es heutzutage eher irgendwie, dass man so storylastige Brettspiele auch hat. Und wenn es da eben feste Charaktere gibt und schöne Zeichnungen dazu gibt, schöne Kunst dazu gibt sozusagen, oder auch wenn es nur Fanart ist, dann gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten, irgendwie so eine Rolle wahrzunehmen und dann auch zu adaptieren fürs eigene Cosplay.
Am Wochenende gab es einen Cosplay-Fotografie-Workshop und auch am kommenden Samstag steht ein Event an, bei dem Cosplay eine wichtige Rolle spielt. Eine ziemlich imposante Kostümschau ist das. Was fasziniert die Menschen so sehr am Cosplay?
Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie beim Computerspielen und Spielen im Allgemeinen auch. Es ist eine Möglichkeit, in eine andere Rolle zu schlüpfen, auch wie beim Theaterspielen. Man hat einfach wirklich festgegebene Verhaltensweisen, man hat Redewendungen, die man anwenden kann, man hat ein schönes Kostüm und man blendet so den ganzen Alltag, den man normalerweise hat, aus und kann sozusagen von sich aus eine komplett andere Person werden. Und jemand, der jetzt kreativ ist, der vielleicht auch schon Theater spielt oder ähnliches, kann das natürlich als zusätzliche Möglichkeit finden, nochmal in neue Rollen zu schlüpfen. Und zusätzlich kommt da dann natürlich noch dazu, wenn man sein Kostüm selber basteln kann, dass man das auch als Hobby richtig schön groß aufziehen kann und schauen kann, dass man da seine Fähigkeiten verbessert. Man lernt, wie man kleine Waffenmodelle irgendwie selber baut. Was heißt klein? Ja, auch große Waffenmodelle, ja, wenn man sich daran traut. Also man baut ja einfach was nach, was man dann selber im Cosplay benutzen kann. Und man lernt einfach den Umgang mit ganz, ganz vielen verschiedenen Werkstoffen. Und dadurch, dass die Community so gut und so groß ist, hat man auch immer die Möglichkeit, sich von anderen Leuten Tipps geben zu lassen und helfen zu lassen und im Endeffekt so wie eine neue Familie zu finden in dem Cosplay-Bereich, in der Cosplay-Szene.
Wie groß kann ich mir die Community vorstellen?
Es gibt die Community weltweit, ja, das kann ich so sagen. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Leute wirklich CosplayerInnen sind. Also da habe ich keine Zahlen für dich. Aber hier in Nürnberg gibt es schon eine einigermaßen große Szene. Es gibt immer mal wieder Events. Es gibt ja auch die Franken-Mex, die hier mit stattfindet. Da treffen sich Cosplay und Anime und Japan-Begeisterte. Da gibt es dann jede Menge CosplayerInnen auch, die da auch im Cosplay auf solche Events kommen. Und bei uns, wie gesagt, am Samstag auch in der Luise die Kavichi-Con, diesmal als reine Online-Convention sozusagen. Da ist dann nur das Team vor Ort. Aber auch da gab es einen Cosplay-Wettbewerb, wo man kleine Videos einreichen konnte. Und ich weiß nicht, vielleicht auch noch kann, muss man nochmal nachgucken. An sich sieht man da auch noch mal, wie so Cosplay aussieht und kann sich genau angucken, was das eigentlich ist.
Games und Filme sind ja auch miteinander verwoben. Mir fallen da so Beispiele ein wie Tomb Raider oder Jumanji. Du könntest die Liste garantiert endlos lang fortführen. Im Gegensatz zum Theater hat man da immer den Beigeschmack von Kommerz. Wie geht die Gaming-Szene damit um?
Also im Gaming-Bereich ist es ja so, dass es da auch ganz, ganz kommerzielle Angebote gibt. Das heißt, es gibt ganz große Entwicklungsstudios, die sowieso sehr kommerziell agieren. Entsprechend ist die Verbindung zu den Filmen, die kommerziell eben sind, auch gar nicht so abwegig. Wie du schon gesagt hast, gibt es da jede Menge. Es gibt natürlich auch Spiele, die sich mit Filmen beschäftigen. Das sind dann beispielsweise irgendwelche direkten Spieladaptionen von Filmen wie von Spider-Man oder sowas. Die sind in den meisten Fällen eher, sage ich jetzt mal, qualitativ auf der unteren Ebene, weil die zwar ganz, ganz viel Geld reingesteckt kriegen, aber immer sehr, sehr stark gebunden sind dann an Film-Release-Zeiten auch. Das heißt, wenn der Spider-Man-Film ins Kino kommt, dann muss auch das Spiel fertig sein und dann gibt es kein, ihr dürft noch mal einen Monat verschieben, um euer Spiel wirklich auf den Stand zu bringen, auf dem ihr es haben wollt, also noch mal zu polishen, zu polieren. Von daher sind die normalerweise eben nicht auf dem Stand, auf dem die Entwickler die nachher gerne hätten. Außerdem ist es natürlich immer so, dass wenn ein Entwicklungsstudio sich um die bemüht, diese Lizenzen auch super teuer sind, weil eben da eine Menge an Marketing dahinter steckt, sozusagen. Und dann gibt es eben so Spieleentwickler, die aber auch überhaupt nichts mit Kommerz am Hut haben an sich, weil sie einfach kleine Entwicklungsfirmen sind oder Spieleentwickler, die was in ihrer Freizeit entwickeln und eigentlich einen ganz anderen Job haben. Das wäre dann so die Indie-Szene im Gaming-Bereich.
Ja, die Indie-Szene greife ich mal auf. Wer genau ist Teil dieser Anti-Mainstream-Szene, die den kommerziellen Hintergrund bei Spielen auch auf dem Schirm hat?
Die Indie-Szene selber definiert sich gar nicht unbedingt so, dass sie jetzt Anti-Kommerz ist oder sowas, sondern hauptsächlich ist die Indie-Szene einfach eine Szene von Spieleentwicklern, die einfach Spaß am Entwickeln haben, die vielleicht auch einfach kein großes Studio haben, in dem sie arbeiten, die sich entweder mit anderen zusammengetan haben, um ein kleines Studio zu gründen selber oder eben noch für sich alleine entwickeln. Aber an sich zeichnet die natürlich alle aus, dass sie gerne davon leben können würden, Spiele zu entwickeln. Manche können davon leben. Der Verdienst von so einem Spieleentwickler ist relativ niedrig im Vergleich zu anderen Programmierern sozusagen. Also wenn man jetzt irgendwie in den Tech-Bereich schaut, dann gibt es da ja normalerweise ganz, ganz viel Geld für irgendwelche Programmierer, die jetzt Software entwickeln oder sonst was. Aber natürlich ist der Spielebereich so ein Nischenbereich, in dem viele einfach gerne wären, in dem viele sich gerne sehen würden, weil es toll ist, einfach seinen Lebensunterhalt mit was zu verdienen, das einem Spaß macht, so wie Spiele eben. Und dadurch, dass es aber so viele gerne machen würden, sind dann auch eben entsprechend viele bereit, weniger Geld dafür zu nehmen und entsprechend mehr Zeit reinzustecken für das, was sie da an Geld verdienen. Von daher können die Leute normalerweise schon einigermaßen davon leben, wenn sie jetzt zumindest in einer kleinen Firma sind, aber halt nicht wirklich gut. Und dementsprechend gibt es dann natürlich auch Bestrebungen von Teilen der Indie-Szene, immer größere Publisher zu finden und vielleicht doch mal aus der Indie-Szene auszubrechen und zu einem kommerziellen Spieleentwickler zu werden, sozusagen, um da möglicherweise mehr Geld damit machen zu können. Aber die Indie-Szene an sich ist eigentlich auch ganz glücklich damit, einfach nur Videospiele zu programmieren. Also die meisten machen das einfach nur, weil es ihnen Spaß macht und haben jetzt nicht als Ziel, später mal kommerziell herauszukommen. Und hier in Nürnberg und Region gibt es halt wirklich ganz, ganz viele Spieleentwickler auch im digitalen Bereich. Und die sind auch relativ gut vernetzt. Die haben regelmäßige Treffen, also den Indie Outpost, von dem wir auch gestern die digitale Version bei uns zu Gast hatten im Stream. Und das ist einfach eine ganz eingeschworene Gruppe sozusagen. Die kennen sich untereinander, die freuen sich immer, wenn ein neuer Spieleentwickler dazukommt, die freuen sich, Fragen zu beantworten von anderen, die freuen sich, sich inspirieren zu lassen von anderen Spieleentwicklern. Da ist es mehr ein Geben und Nehmen in der Szene. Das kann ich mir in einem wirklichen kommerziellen Bereich weniger gut vorstellen, Wenn man sich jetzt die großen Hollywood-Produktionen von Filmen und Serien zum Beispiel anschaut, dann hat man da ja ganz oft irgendwie mit NDAs und mit sonst was zu kämpfen, damit niemand anderes einem die Ideen klaut, damit niemand irgendwie die Sachen schon mal vorher veröffentlicht oder sonst was. Das gibt es im Spielebereich schon auch, gerade bei großen Produktionen irgendwie, bei großen Spielen, dass da irgendwie Sachen gespoilert werden oder sonst was und man deshalb mittlerweile auch so mit NDAs arbeitet. Aber gerade in der Indie-Szene freuen sich die Spieleentwickler, wenn sie ihr Spiel teilen können, auch in einem unfertigen Zustand und andere Leute das dann anspielen können und Feedback dazu geben können und sowas.
Und wenn man mal ein Spiel aus dem Indie-Bereich spielen möchte, wie findet man das denn?
Da findet man ganz, ganz viele Spiele auf der Entwicklerplattform itch.io, also itch.io. Das ist im Prinzip so eine Veröffentlichungsplattform, die jetzt unabhängig von Steam oder von Epic Games oder sonst wem funktioniert, wo jeder einfach selber sagen kann, hier lade ich mein Spiel hoch. Ich hätte gerne so viel Geld dafür. Da bieten aber auch ganz viele Leute ihre Spiele kostenlos an und auf Spendenbasis oder sowas. Und da gibt es wirklich eine Hülle und Fülle an Spielideen und fertigen Spielen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich da auch mal umzugucken. Ansonsten gibt es die Game Jams, auf denen immer wieder kleine Indie-Spiele entstehen. Da hatten wir jetzt vor 2 Wochen war Ludum Dare Nummer 47 und das ist so ein weltweiter Game Jam, wo alle möglichen Leute irgendwie zusammen Spiele entwickeln. Und wenn man da nach Ludum Dare googelt, dann findet man da auch ganz, ganz schnell die Ludum Dare-Seite, wo man auch alle Spiele, die da entstanden sind, irgendwie gleich verlinkt kriegt und anspielen kann. Und natürlich haben wir auch den Franken Game Jam, der jetzt im November ja wieder stattfinden wird.
Eins der eher unkommerzielleren Spiele und vielleicht auch unkonventionell ist ja auch Teil des Festivals. Das findet allerdings im öffentlichen Raum statt und hat den kapitalismuskritischen Namen Kein Kaufwagen-Schnitzeljagd. Wer hat das entwickelt und was steckt dahinter?
Das ist ein Projekt, das das Quartier U1 ins Leben gerufen hat, das jetzt für uns extra nochmal irgendwie aufgesetzt worden ist. Das gab es auch schon mal. Und da stehen in der Stadt ausrangierte Einkaufswägen, die bespielt werden, die umgebaut worden sind, aufgemöbelt worden sind, sozusagen. Was man genau damit machen kann und wie man damit umgehen kann, kann ich dir eigentlich jetzt gar nicht so sagen, weil ich da in der Planung nicht mit drin war. Das hat der Sebastian mit denen auch abgesprochen, aber vielleicht kann der dir ja in einem zukünftigen Podcast noch mal was dazu erzählen.
Klingt auf jeden Fall nach einem soweit aufregenden Event. Weitere aufregende Spiele-Events werden ja heute Abend zwischen 18 und 22 Uhr präsentiert, nämlich auf Twitch. Ja, ich danke dir für die Einblicke in die Szene der Gaming-Kultur. Ich freue mich schon total auf die nächsten Tage mehr zu erfahren und wir hören uns morgen wieder. Mach's
Super, bis
gut.
dann.
Mach's
Tschüss.
gut und ciao.